WDR 5. Diesseits von Eden. Mit Theo Dierkes.
Ja, willkommen im Diesseits am Pfingstmontag. Das ist ja einer der Feiertage im Jahr, den die Kirchen der Gesellschaft geschenkt haben, den Deutschland also dem Christentum verdankt. Dabei ist dieser Tag für die Kirchen gar nicht so wichtig. Der katholische Theologieprofessor Thomas Söding jedenfalls findet, theologisch ist das heutige Fest gar nicht so nötig.
Pfingsten, kann man ja sagen, ist so das Fest des Einatmens und dann ist der Pfingstmontag das Ausatmen und das Durchatmen. Das ist wunderbar, wenn man diesen Nachhall haben kann. In Rom wird gearbeitet. Ich bin am Pfingstmontag in Rom, um zu arbeiten. Diese Doppelungen von Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind einfach nur soziale Marker, dass diese Feste enorm wichtig sind. Aber es hat eigentlich keinen theologischen Sinn, es hat halt einen sozialen Sinn.
Thomas Söding ist katholischer Theologieprofessor in Bochum. Der heutige Feiertag ist kirchlich also nicht nötig. Sogar in Rom wird gearbeitet. Aber ist doch ein schöner Satz. Pfingstsonntag zum Einatmen, Pfingstmontag zum Ausatmen. Also, Pfingstmontag ist eine der wenigen Inseln, die den alltäglichen Strom der Information und der Arbeit vielleicht unterbrechen können. Wir wollen ihn uns also keineswegs schenken. Also, ein langer, freier Tag liegt vor uns, hoffentlich ein schöner. Wir von Diesseits von Eden bieten Ihnen für den Anfang schon mal eine kleine Rundreise an. Der Kopf will ja auch an Feiertagen was zu tun haben. Ich nehme Sie mit nach Halle an der Saale. Da haben Kirchenleute angesichts des ungebrochenen Interesses an der Jugendweihe eine Alternative zur Konfirmation und Firmung gefunden. Weniger fromm und geeignet für Nichtchristen. Wir besuchen San Salvador, wo der lateinamerikanische Erzbischof Oscar Arnulfo Romero am Samstag endlich selig gesprochen wurde. Aber wir sind natürlich auch hier in Nordrhein-Westfalen, etwa bei einer geschlossenen Kirche in Gelsenkirchen-Ückendorf. Und wir blicken in Paderborn auf ein Forschungsprojekt über das Wohlbefinden katholischer Priester und Seelsorgemitarbeiter in Deutschland. In Berlin gehen jedes Jahr rund 2800 Jugendliche zur Jugendweihe. 1000 evangelische Jugendliche bevorzugen die Konfirmation und etwa 100 katholische die Firmung. Nach wie vor finden also zwischen April und Juni in Ostdeutschland Jugendweihen statt. Das ehemals von der DDR-Regierung verordnete Fest hält sich trotz des Mauerfalls. Die Hälfte der Jugendlichen im Osten wählen die Jugendweihe. Was sollen sie auch machen, wenn sie mit Kirche nichts anfangen können, aber trotzdem das Erwachsenwerden feiern wollen? In Halle an der Saale hat die Jugendweihe nun aber starke Konkurrenz bekommen. Jugendliche, die nicht zu einer der Kirchen gehören, können zur Lebenswendefeier gehen. Die gibt es dort schon seit 10 Jahren und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und das Besondere, eine katholische Gemeinde, die von der Moritzkirche, hat damit angefangen. Die evangelische Kirche aber war zunächst zurückhaltend. WDR5-Reporterin Hildegard Sühling war dabei bei einer Lebenswendefeier in Halle.
Wunder lauern überall, hands up, das ist kein Überfall.
Wunder lauern überall. 14 und 15 Jahre alte Jugendliche proben hier für ihre Lebenswendefeier. Sie gestalten ihr Fest weitgehend selbst.
Wunder lauern überall, im Stadtbad und beim Volleyball.
Wir haben 4 Treffen gehabt, wo wir dann halt beredet haben, wo wir geprobt haben. Es waren ja jetzt irgendwie 5 Leute aus meiner Klasse mit dabei.
Immer mehr Jugendliche aus Halle an der Saale wünschen eine solche Feier der Lebenswende. Das ist eine Feier für Konfessionslose, die von der katholischen Kirche organisiert wird. Eine Alternative zu Jugendweihe, Firmung und Konfirmation für den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden. Ursprünglich hatten in Halle Eltern an einer katholischen Schule eine solche Lebenswendefeier angeregt. Schon bald übernahm Diakon Reinhard Feuersträter von der katholischen Moritzkirchengemeinde die Organisation. Er ist im Hauptberuf Krankenhausseelsorger. Die Jugendlichen begleitet er nun schon seit 8 Jahren ehrenamtlich.
Angefangen bin ich mit 20 Jugendlichen. Und dadurch, dass das nicht mehr eine schulische Veranstaltung ist, ist es interessant geworden, auch für die Eltern der anderen Schulen, so dass es mittlerweile über die ganze Stadt Halle geht. Es sind in diesem Jahr insgesamt, glaube ich, 16 weiterführende Schulen dabei.
Ein solches Fest für nichtchristliche Jugendliche gibt es bisher nur in Ostdeutschland. Insgesamt 1000 Jugendliche haben sich in diesem Jahr dazu angemeldet, in Berlin, Dresden, Erfurt und Halle. In Halle sind es allein 500. Damit ist die Stadt geradezu ein Zentrum für Lebenswendefeiern in Deutschland. Reinhard Feuersträter erklärt sich die zunehmende Nachfrage damit, dass immer mehr Eltern die Jugendweihe als überholt betrachten.
Die Elterngeneration, die Jugendliche waren zur Wendezeit und von daher Jugendweihe verbinden mit dem, was als Jugendweihe auch in der DDR war, nämlich das Gelöbnis auf den Staat und nach Alternativen suchen und darin nun eine der Alternativen gefunden haben.
Die Jugendlichen und ihre Eltern sind festlich gekleidet zur Moritzkirche gekommen. Sie sind etwas nervös, denn sie wollen in der vollbesetzten Kirche mitteilen, wie sie auf ihre Kindheit zurückschauen und was sie sich für die Zukunft wünschen. Am Schluss lassen sie sich segnen. Den kirchlichen Rahmen empfinden sie als stimmungsvoll und zugewandt.
Weil in der Kirche ist es auch viel schöner, obwohl es ein bisschen kalt war, aber es war schön, weil ich möchte lieber in der Kirche feiern als in einem abgestandenen Hotel.
Wir wollten das alle zusammen, gemeinsam machen, treffen und reden und so. War schon viel besser.
Die kirchenfeindliche Politik der DDR hat langfristige Folgen. Heute sind 75% der Ostdeutschen konfessionslos. Das heißt aber nicht, dass sie gegen Kirche sind. Die Familien, die in die Kirche kommen, lehnen das Christentum nicht ab, wollen aber auch nicht bekehrt werden, sagt ein Vater.
Es war nicht kirchlich vereinnahmt, das war uns auch wichtig. Und wir hatten auch ein ausgesprochen angenehmes Gefühl dabei. Und wir haben uns ja ziemlich wohl gefühlt.
Reinhard Feuersträter spielt mit offenen Karten. Die Feiernden sind ohne Bedingungen willkommen. Es gibt keine stillschweigende Erwartung, dass die Teilnehmer sich taufen lassen. Er hält aber auch nicht mit seinem eigenen Glauben hinter dem Berg. Er möchte den Jugendlichen einen Segen mit auf den Weg geben.
Es ist nicht ein verkappter Gottesdienst. Wenn die Feier, und das ist so, mit einem Segen endet, dann hat das damit zu tun, dass ich den Jugendlichen sage, ich möchte euch etwas mitgeben, was mir wichtig ist. Und da gibt es auch keine Probleme, weder bei Eltern noch bei Jugendlichen. Wichtig ist nur, dass es im Vorfeld mit ihnen besprochen wird.
Nur ein Viertel der Ostdeutschen gehört einer Kirche an, der kleinste Teil davon der katholischen. Als kleine Minderheit im kirchenfernen Umfeld Ostdeutschlands bewegt sie sich aktiver als die größere evangelische Schwesterkirche. Von 1000 Lebenswendefeiern werden 900 in der katholischen Kirche gefeiert. Die evangelische Kirchenspitze in Deutschland zeigt sich aber zurückhaltend. Sie betrachtet religiöse Jugendfeiern in ihrem Verhältnis zur Konfirmation. Und die Konfirmationsarbeit, so Birgit Sendler-Koschel, Leiterin der Bildungsabteilung der EKD, bleibe weiterhin Schwerpunkt der evangelischen Jugendarbeit. Und die Konfirmation richte sich im Übrigen auch an Ungetaufte.
Wie ist das Verhältnis von diesen religiösen Jugendfeiern zur Konfirmandenarbeit? Mit 97% Beteiligung von evangelisch getauften Jugendlichen und so etwa 5% von Jugendlichen, die noch zusätzlich dazukommen und während der Konfirmandenzeit getauft werden, ist da auch faktisch eine große Reichweite da.
Jugendliche also, die sich nicht taufen lassen wollen, werden zur Konfirmation nicht zugelassen. Ein Problem in Ostdeutschland. Die evangelische Theologin Emilia Handke forscht an der Theologischen Fakultät in Halle zum Thema Lebenswende feiern. Sie hat herausgefunden, dass in Ostdeutschland die Konfessionslosen fast überhaupt nicht zur Konfirmation kommen.
Die Konfirmation ist unter evangelischen Theologen ganz unterschiedlich gedeutet. Ja, die ist sozusagen vielfarbig, will die Biografie der Leute begleiten, religiös mit einem Segen, will sie festigen, bestimmte Fragen thematisieren.
Den unterschiedlichen Umgang der katholischen und der evangelischen Kirche mit den Jugendfeiern sieht Handke theologisch begründet. In der katholischen Kirche ist die Firmung ein Sakrament. Die Lebenswendefeier ist somit etwas völlig anderes und keine Konkurrenz zur Firmung. Darum ist die katholische Kirche freier, auch die Alternative anzubieten. Die Konfirmation ist in der evangelischen Kirche kein Sakrament und schwerer von religiösen Jugendfeiern abzugrenzen. Emilia Handke.
Dadurch wird es für die evangelische Kirche schwieriger, vor sich selber auch zu rechtfertigen, warum es das Angebot geben soll. Weil natürlich immer die Gefahr ist, dass vielleicht getaufte Jugendliche sagen, das finde ich besser, weil ich weiß auch nicht, ob ich mich bekennen kann.
Die evangelische Kreissynode des Kirchenkreises Halle-Saalkreis hat diese Angst offenbar überwunden. Es zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Im Beschluss vom 25. April heißt es:
Die Kreissynode würdigt ausdrücklich die Feiern, die durch die katholische Kirche in Halle mit wachsenden Teilnehmerzahlen angeboten werden. Die Kreissynode spricht sich dafür aus, sich auf dem Gebiet des Kirchenkreises an der Vorbereitung und Gestaltung von religiösen Jugendfeiern zu beteiligen. Dabei sollen die Verantwortlichen dafür sorgen, dass diese Feiern im ökumenischen Miteinander geschehen.
Reinhard Feuersträter freut sich darauf, im nächsten Jahr zusammen mit der evangelischen Kirche nichtchristliche Jugendliche zu ihrem Lebenswendefest zu begleiten. Er hat einen guten Draht zu den Jugendlichen und so soll es auch bleiben.
Aus Angst davor, dass Jugendliche sich nicht mehr firmen bzw. konfirmieren lassen, können wir ja nicht einfach wegschauen und gar kein Angebot mehr haben. Dann verlieren wir völlig die Nähe zu den Jugendlichen. Viele der Menschen hier in diesem Bereich Deutschlands haben Kirche gar nicht erst kennengelernt. Und sie erleben jetzt plötzlich an bestimmten Schnittstellen unseres Lebens, interessiert sich Kirche für uns und fragt dich erst nach der Mitgliedschaft.
Die beiden Kirchen rücken in Halle näher zusammen. Es geht hier ganz einfach darum, kirchenfernen Menschen ein vertrauensvolles Gegenüber zu sein und den Kontakt zu ihnen wie zur Mehrheitsgesellschaft zu halten.
Jetzt sind wir gut und gern zusammen. Es geht uns besser als erhofft. Wir rauften unser Zeug zusammen. Es scheint, wir haben was geschafft. Mach es wirklich selbst und jetzt. Drück keinen Knopf, geh nicht ins Netz. Jemand wie du wird nie ersetzt. Wunder lauern überall, hands up. Dies ist kein Überfall. So groß und schön hätte ich es nicht erwartet. Wunder lauern überall, selbst im Theater.
Für Protestanten die Konfirmation, für Katholiken die Firmung und für Nichtreligiöse gibt es jetzt neben der Jugendweihe aus DDR-Zeiten eine Lebenswendefeier mit kirchlichem Segen. Das neue Angebot unter anderem in Halle an der Saale beschrieb Hildegard Sühling für Diesseits von Eden auf WDR 5. "35 Jahre nach dem Mord an Oscar Arnulfo Romero erweist die katholische Kirche dem Erzbischof nun endlich die Ehre. Vorgestern wurde er in San Salvador seliggesprochen oder wie es kirchlich heißt, zur Ehre der Altäre erhoben. Während die Katholiken Lateinamerikas ihn schon seit Jahrzehnten wie einen Heiligen verehrten, tat sich der Vatikan bislang schwer mit dem unbequemen Geistlichen. Die Seligsprechung wurde unter den beiden letzten Päpsten verschleppt. Grund war die Nähe Romeros zur angeblich linksgerichteten Befreiungstheologie, die sowohl Johannes Paul als auch Benedikt als verdächtig galt. Eine Todesschwadron hatte den Erzbischof 1980 während einer Messe erschossen. Er war das Sprachrohr der armen Bevölkerungsmehrheit gewesen, war zuvor aber als Kandidat der Großgrundbesitzer ausgewählt worden. Sandra Stalinski porträtiert seine Lebenswende.
En nombre de este sufrido pueblo, en nombre de Dios, cese la represión.
Im Namen dieses leidenden Volkes, dessen Klagen jeden Tag lauter zum Himmel steigen, ersuche ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch im Namen Gottes, hört auf mit der Repression.
Diese Worte richtet Erzbischof Oscar Arnulfo Romero in seiner letzten Sonntagspredigt an die Armee von El Salvador. Er ruft sie auf, nicht auf die Befehle der Militärdiktatur zu hören, sondern auf ihr Gewissen. In den Ohren des Militärs ein Aufruf zum Ungehorsam. Einen Tag später, am 24. März 1980, wird Romero während einer Abendmesse erschossen. Der Befehl dazu kam vom Geheimdienst.
hat seine Predigt beendet und hat gesagt, dieses Gesetz vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und reiche Frucht bringt, das gilt auch für uns selber. Und wir sollten die Bereitschaft haben, unser Leben hinzugeben für andere. Und es dauert dann keine 10 Sekunden, wo der tödliche Schuss fällt. Er bricht hinter dem Altar zusammen. Er blutet aus dem Mund und aus den Ohren und man versucht ihn noch in eine Klinik zu bringen, aber auf der Fahrt in die Klinik stirbt er.
Der Jesuit Martin Meyer ist beeindruckt vom Leben und Wirken Oscar Romeros, weil er sich kompromisslos für eine Kirche der Armen einsetzte und weil Glaube und Gerechtigkeit für ihn untrennbar miteinander verbunden waren. Doch Romero war nicht von Anfang an so mutig.
Oscar Romero galt lange als ein eher ängstlicher, vorsichtiger, konservativer Kirchenmann, der die Kirche aus sozialen und politischen Konflikten heraushalten wollte. In El Salvador herrschen extreme soziale Gegensätze. Man hat von den 14 Familien geredet, denen das Land eigentlich gehört, und die große Mehrheit der Bevölkerung lebt im Elend. Romero wusste darum und hat auch schon als Priester, bevor er Bischof wurde, karitativ gearbeitet, aber er hat nicht die Frage nach den Strukturen, nach den Gründen der Ungerechtigkeit gestellt.
Das begann sich zu ändern, nachdem Romero Erzbischof der Diözese San Salvador wurde. Während er sich vorher eher in Büchern zu Hause gefühlt hatte, suchte er jetzt die Begegnung mit den Menschen. Ein Bischof muss immer viel von seinem Volk lernen, sagte er. Oder ich habe Gott kennengelernt, weil ich mein Volk kennengelernt habe. Ein Schlüsselerlebnis für Romeros Wandlung war die Ermordung eines befreundeten Priesters, Rutilio Grande. Der arbeitete in seiner Gemeinde Aguilares schon länger befreiungstheologisch, was Romero zunächst kritisch sah. Doch in der Nacht von Rutilios Tod, er und zwei Begleiter waren von Todesschwadronen erschossen worden, muss Romero eine Art Bekehrung erlebt haben. So hat es der Befreiungstheologe Jon Sobrino erzählt, der damals dabei gewesen ist.
Pater Jon Sobrino war auch in Aguilares und er hat Romero zu dem Tisch geführt, wo die drei Körper aufgebahrt waren. Sie haben noch geblutet und Sobrino sagt, also da war spürbar, dass Romero zutiefst ergriffen war und dass sich etwas ganz Entscheidendes in ihm getan hat. Er hat das Zimmer auch noch sehen wollen, in dem Rutilio Grande gelebt hat, ein sehr einfaches, armes Zimmer. Er habe vor sich hingemurmelt, vivio pobre, pobre como Jesus. Er hat arm gelebt, arm wie Jesus. Und das ist ihm klar geworden, dass Rutilio Grande den Weg Jesu gegangen ist, eben bis zur letzten Konsequenz der Lebenshingabe. Und das ist dann auch sein Weg geworden.
Romero begann, soziale Ungerechtigkeit anzuprangern. Je mehr Gewalt und Ausbeutung zunahmen, desto weniger nahm Romero ein Blatt vor den Mund und machte sich mehr und mehr Feinde. Auch in der Kirchenhierarchie, sagt Norbert Arns von der christlichen Initiative Romero.
Anfangs hatte er keine Feinde in Rom. Anfangs war er ja ausdrücklich als Rom-genehmer Erzbischof ins Amt gehoben worden. Aber nach seiner Bekehrung am Sarg von Rutilio Grande, so sagte dann der zuständige Kardinal Baggio in Rom, sind seine Predigten radikal geworden. Und radikal nicht im Sinne des Evangeliums, sondern radikal im Sinne von politischer Parteinahme. Und das sei doch wohl nicht so klug, haben sie ihm zunächst gesagt.
Im Vatikan beobachtete man Romeros Engagement argwöhnisch. Einzelne Mitglieder der Kurie versuchten, ihn als Marxisten zu diffamieren. 4 Tage vor dem Mord an Romero hatten 3 Kardinäle beschlossen, den Papst um seine Absetzung als Bischof zu bitten. Doch dem kamen die Todesschwadronen zuvor. Das Volk El Salvadors war geschockt. Es hatte seinen Fürsprecher, seinen Hirten verloren und begann schon unmittelbar nach Romeros Tod, ihn als Märtyrer und Heiligen zu verehren. Doch in Rom hielten die Widerstände bis in die jüngste Zeit an. Schon 1990 wurde das Seligsprechungsverfahren für Romero eingeleitet. Doch rechtskonservative Kräfte versuchten es lange zu blockieren. Erst durch die Intervention von Papst Franziskus kam es zum Durchbruch.
Sandra Stalinski war das zum Leben von Erzbischof Oscar Arnulfo Romero aus San Salvador, der im März 1980 ermordet wurde. Er ist am Samstag in seiner Heimat selig gesprochen worden. Der heutige Amazonasbischof Erwin Kreutler hatte die Seligsprechung vor einigen Tagen als längst überfällig bezeichnet. Die christliche Initiative Romero aus Münster wünschte sich, dass sich mehr Gläubige weltweit nach dem Vorbild Romeros verstärkt für die Einhaltung von Menschenrechten engagierten. Mehr zu Oscar Romero können Sie heute Abend um 22.05 Uhr hier in WDR 5 im Lebenszeichen hören. Auf religion.wdr.de finden Sie das Stück allerdings auch jetzt schon im Internet zum Nachlesen und zum Anhören.
WDR 5 Diesseits von Eden. Religion.wdr.de.
96 Kirchen hat das Bistum Essen geschlossen. Das hat der damalige Bischof Genn im Jahr 2007 mitgeteilt. Wir wollen da nochmal nacharbeiten. Was ist aus diesen Kirchen geworden? Sind die alle an den Mann gekommen? Anke Bösenberg hat recherchiert und herausgefunden, ein erheblicher Teil von diesen 96 Kirchen, 22, sind heute noch nicht mal verkauft. Die Gotteshäuser stehen leer und verrotten, nutzlos, verlassen und profaniert. So heißt das nämlich in der Kirchensprache, wenn eine katholische Kirche außer Betrieb genommen wird. Sie wird der Welt zurückgegeben, also wieder profan, eben einfach gemacht. Aber die Welt will die Gebäude oft gar nicht haben. Ein gutes Beispiel für die Umnutzung dagegen ist die ehemalige Heiligkreuzkirche in Gelsenkirchen-Ückendorf.
Dann gehen wir mal rein.
Stefan Rommelfanger hat die Schlüssel für die Heiligkreuzkirche in Gelsenkirchen. Dabei arbeitet er bei der Stadt. Er ist Stadtplaner und hat die Aufgabe, die Kirche an den Mann zu bringen.
So, hier sind wir im großen Saal der Heiligkreuzkirche. Man kann eigentlich jetzt hier sehr schön sehen, wie gigantisch groß dieser Saal ist und was für eine wunderbare Atmosphäre diese Kirche aus den 20er Jahren ausstrahlt, mit den großen Parabelbögen, mit den Deckenbemalungen.
Der Stadtplaner kommt in Schwärmen. Eine außergewöhnliche Kirche, Backsteinexpressionismus, erbaut in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Seit 2007 finden in der Heiligkreuzkirche aber keine Gottesdienste mehr statt. Damals hatte sich das Bistum Essen entschlossen, sich von 96 Kirchen zu trennen, erklärt Bistumssprecher Ulrich Luther.
Von den 96 Kirchen können wir jetzt im Moment sagen, sind 36 einer neuen Nutzung zugeführt worden oder zum Teil auch abgerissen, sind veräußert worden und werden völlig umgenutzt. Da gibt es schöne Beispiele, was aus so Kirchen geschehen kann. Wir haben weitere 37 Kirchen, die sind vermietet, zum Teil eben an die griechisch-orthodoxe Gemeinde oder an die serbisch-orthodoxe Gemeinde. Und dann haben wir eben 22 Kirchen, für die wir im Moment tatsächlich überhaupt nicht absehen können, was mit ihnen geschehen soll.
Ein Problem, das nicht nur die katholische Kirche hat. Auch die evangelischen Kirchen im Rheinland und in Westfalen haben seit 2001 326 Kirchen und Gotteshäuser umgewidmet. Die Suche nach Investoren und einem guten Konzept ist aber nicht einfach. Denn eine neue Nutzung muss im Sinne der Kirche sein. Eine Moschee oder eine Table-Dance-Bar in einem ehemaligen Gotteshaus, das ist nicht möglich, sagt Ulrich Luther. Besonders schwierig wird die Umwidmung, wenn die Kirche unter Denkmalschutz steht.
Da gibt es eine Menge Auflagen, die es zu beachten gilt. Das macht es auch einem möglichen Käufer schwer, weil man schon dann auch vorher genau wissen muss, welches Nutzungskonzept hat man. Kirchen sind relativ große Gebäude, sie verursachen eine Menge Geld. Andererseits ist uns, also den Kirchengemeinden natürlich, als Eigentümer aufgegeben, dafür zu sorgen, dass die Bausubstanz erhalten bleibt.
Auch die Heiligkreuzkirche in Gelsenkirchen steht unter Denkmalschutz und sie liegt im Gelsenkirchener Problem Stadtteil Ückendorf. Hier stehen ganze Straßenzüge leer, Schrottimmobilien reihen sich aneinander und dann auch noch die Kirche, das zentrale Gebäude dicht. Die Stadt will den Stadtteil aufwerten samt Kirche und übernimmt für das Bistum die Suche nach einer Nutzung. Sie beauftragt Stefan Rommelfanger und den Projektentwickler Dieter Blase. Die beiden wollen die Kirche, die aus einem großen Raum besteht, im Ganzen erhalten. Keine Wände, keine Etagen, keine Räume. Eine große Herausforderung für die Umnutzung, auch was die Akustik angeht.
Also der Nachhall ist sehr, sehr lang. Und wenn Sie sich vorne an den Altarbereich stellen oder hier diskutieren, dann verstehen eigentlich die Menschen, die im Saal als Zuhörer sind, dass überhaupt nicht was vorne gesprochen wird. Das ist ganz schwierig.
Es ist schwierig, auch der Verkauf. In den ersten Jahren suchten Stefan Rommelfanger und Dieter Blase noch nach privaten Investoren. Vergeblich, wie sich schnell rausstellt. Der Stadtteil war zu unattraktiv für die Geldgeber.
Also es gab die Überlegung eines Investors, tatsächlich eine Diskothek mit einer gehobenen Gastronomie hier unterzubringen. Da würde ich schon sagen, der Grund ist das Umfeld gewesen, dass der Investor relativ schnell zurückgezogen hat.
Am Ende hat die Stadt Gelsenkirchen sich entschlossen, selbst zu investieren. Auch das Land schießt zu. Für 7,4 Millionen Euro soll, das ist der Plan von Stefan Rommelfanger und Dieter Blase, hier eine Art Stadthalle mit Platz für 650 Menschen entstehen. Anfang des Jahres haben Stadt und Bistum eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Die Stadt zahlt für die Kirche den symbolischen Preis von 1 Euro. Eine Win-Win-Situation für alle. Nur für die Kirchengemeinde vor Ort ein harter Schritt, erinnert sich Dieter Blase.
Da war dann der Vorstand der Kirchengemeinde mit am Tisch, der Propst. Und da hat man gemerkt, dass das auch eben Menschen sind, die lange mit dieser Kirche gelebt haben, für die das ein wichtiger Ort war. Und als wir als Stadtplaner dann gekommen sind, haben gesagt, ja eigentlich, wenn man es sich richtig anschaut, dann müssen sie loslassen. Loslassen heißt dann eben auch, dass am Schluss die Kirche den Eigentümer wechselt. Für die Gemeindemitglieder war das nicht einfach. Das ist so.
Der Umbau soll 2018 abgeschlossen sein. 11 Jahre nach dem Entschluss des Bistums Essen, die Heiligkreuzkirche zu schließen. Durch den Veranstaltungsort wird, das hoffen Stefan Rommelfanger und Dieter Blase, auch der Stadtteil aufgewertet. Heute ist für sie erstmal Feierabend mit Planen. Und auf dem Zettel des Bistums Essen stehen nur noch 21 Kirchen, die man an den Mann bringen muss.
Anke Bösenberg war das über Gegenwart und Zukunft ehemaliger Kirchen. Eine der geschlossenen Kirchen im Bistum Essen hat in der vergangenen Woche sogar einen Preis bekommen. Die stillgelegte Kirche St. Peter in Duisburg-Hochfeld wird heute von der Pfarrei und der Caritas als Sozialzentrum genutzt. Da gibt es zum Beispiel Mittagessen für Obdachlose. Die Verantwortlichen bekamen am vergangenen Mittwoch den Heinrich-Brauns-Preis des Bistums Essen für ihr soziales Engagement gemeinsam mit dem ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider.
Remember the days Christ
Heute, am Pfingstmontag, können wir uns etwas grundsätzlicher mit kirchlichen Phänomenen befassen. Und dabei kann mir Professor Christoph Jacobs von der Uni Paderborn helfen. Er war nämlich beteiligt an einer großen katholischen Seelsorgestudie mit über 8000 befragten Seelsorgern, unter ihnen mehr als die Hälfte Priester, außerdem 1000 Diakone und 3300 Seelsorger und Seelsorgerinnen, die als Pastoral- oder Gemeindereferenten arbeiten. Die katholische Kirche sieht sich seit einigen Jahren gesellschaftlich eher in der Krise, in einer Glaubwürdigkeitskrise. Ich habe Professor Jacobs deswegen gefragt, ob sich auch die Priester und die anderen Seelsorger in einer solchen Krise sehen.
Ich glaube, dass diese Frage eindeutig auch mit Ja zu beantworten ist. Aber es ist nicht unbedingt nur die Glaubwürdigkeitskrise, sondern unser gesamtes pastorales Personal spürt, dass es vor einem ganz großen Wandlungsprozess steht, und zwar vor dem Wandlungsprozess der Verkündigung des Evangeliums in der heutigen Gesellschaft.
Es sieht so aus, als würde viel von der Krise der Kirche bei den Priestern gar nicht ankommen. Da gibt es wenig Burnout-Gefahr, sagt Ihre Studie. Da gibt es eine hohe Arbeitszufriedenheit. Priester sterben später. Aber auf der anderen Seite, Gemeinden werden zusammengelegt. Ein Priester hat 5 bis 8 Gemeinden, ist zuständig für bis zu 25.000 Christen. Geht das alles an den Priestern vorbei? Macht denen das nichts, dass denen so gut geht?
Die erste Aussage, die wir machen können, ist nicht, dass die Krise nicht ankommt, sondern wir sind gerne in unserem seelsorglichen Beruf. Wir machen das sehr gerne. Und dann kommen natürlich sofort die Fragen, die kommen dann dahinter. Dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger mit der Organisation von Kirche, wie sie sich im Moment aufstellt, am ehesten im Streit liegen, auch am ehesten Verbesserungsbedarf signalisieren.
Ein Thema, das gesellschaftlich groß diskutiert wird, ist ja der Zölibat. Ist das auch ein Thema für die Priester?
Von unserer Studie können wir ohne weiteres sagen, dass es selbstverständlich ist, dass das Thema Zölibat auch ein permanentes Begleitthema für die Priester ist. Aber es ist, glaube ich, weniger die Frage, ob es ihn gibt oder nicht gibt, sondern die Frage, wie leben wir ihn? Der Zölibat ist eine bleibende Herausforderung, so ähnlich wie jede Ehe für die Ehepartnerinnen und Ehepartner auch eine Herausforderung ist. Allerdings ist die zölibatäre Lebensform eine exotische Lebensform in unserer heutigen Gesellschaft. Und das braucht natürlich erstens besondere Kräfte und eine besondere Kompetenz auch, die es zu lernen gilt. Und die einen lernen das gut, die anderen lernen das eher weniger gut. Aber die Frage, wie lebe ich das, die bleibt für alle.
Ein großer Teil der Priester hat sich unzufrieden gezeigt.
Wir haben einen großen Teil, nämlich 57% der Priester, die das auf jeden Fall wieder machen würden. Also Stimme zu. Und zwar Stimme ohne Bedenken zu und Stimme mehrheitlich zu. Dann haben wir einen Teil, die sagen würden, weder noch. Das heißt also diese Frage, ob ich das so spontan im Moment wieder machen würde, da gibt es keine positive, aber auch keine negative Aussage. Es gibt einen Teil, die würden das nicht nochmal machen. Und das ist eine Gruppe, die uns sicherlich auch nochmal beschäftigen wird, wenn wir ihnen die Frage stellen, warum würden sie es denn nicht mehr machen? Etwas Interessantes ist, was häufig von den Ergebnissen der Studie übersehen wird, dass die Belastungen, die sich aus der jeweiligen Lebensform, also zum Beispiel der Lebensform der Ehe, für den pastoralen Dienst ergeben, dass diejenigen höher sind, also bei den Verheirateten, als bei den Priestern. Das ist ein interessantes Ergebnis.
Insgesamt sind die Laien unzufriedener?
Nein, überhaupt nicht. Sie sind überhaupt nicht unzufrieden. Alle seelsorglichen Berufsgruppen sind leicht zufrieden. Was die Lebensform angeht, es geht nur um die Lebensform, spüren die Laien aufgrund ihrer Lebensform in der Seelsorge offensichtlich höhere Belastungen. Während die Priester aufgrund ihrer zölibatären Lebensform weniger euphorisch nochmal wählen würden. Aber das ist auch irgendwie klar, denn sie ist ja auch ein ganzes Stückchen exotischer.
Welche Rolle spielt denn das Wirken der Priester am Altar, also die Eucharistie in dieser Spiritualität und für das Wohlbefinden?
Es wäre schade, wenn man es nur auf die Eucharistie einengen würden, sondern ich würde sagen, zunächst mal, das gesamte spirituelle Leben ist für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, besonders auch für die Priester, das ist ohne weiteres klar, eine ganz entscheidende Rolle. Wir können zeigen, dass diejenigen, die sich im spirituellen Leben besonders wohlfühlen und die auch eine gute Praxis haben, dass die gesünder sind, sie sind lebenszufriedener, sie sind vor allem auch engagierter. Gilt für übrigens für Priester und Laien. Und für die Priester spielt in diesem Bereich die Eucharistiefeier eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und auch das Stundengebet, was sie haben. Aber zunächst mal ist es das persönliche Gebet, die persönliche Gottesbeziehung. Die Eucharistiefeier hat für die Priester eine ganz große Bedeutung. Und jetzt sage ich etwas nicht aus unserer Studie, sondern aus meiner Begleitungspraxis mit den Priestern. Die Bedeutung der Eucharistiefeier und die Freude der Priester an der Eucharistiefeier ist eigentlich nur dann tragfähig, wenn die Priester selber nicht den Eindruck haben, sie würden mit der Eucharistiefeier selber unter Druck gesetzt. Also wenn sie unter Leistungsdruck gefeiert werden muss oder wenn sie zu häufig gefeiert werden.
Drei am Sonntagmorgen oder so.
Drei am Sonntagmorgen oder wenn sie schlicht und einfach Arbeit wird, dann scheint es so zu sein, dass es nicht mehr so trägt, wie es eigentlich tragen sollte.
Wenn wir hören, Priester sind weniger Burnout gefährdet, Priester sind eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Arbeit, ebenso pastorale Mitarbeitende. Warum schlägt sich das denn nicht in reichlich Nachwuchs nieder?
Ich glaube, dass das Christsein in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt ein ganzes Stückchen an Attraktivität verloren hat. Und aus der Nicht-Attraktivität haben wir natürlich auch ein Attraktivitätsproblem für alle seelsorglichen Berufe. Ich würde alle seelsorglichen Berufe einschließen. Das trifft eben leider nicht nur die Priester, es trifft auch die Gemeindereferenten, Pastoralreferentinnen, dass wir dort auch ein Problem haben der Attraktivität, dass es sich lohnt und Freude macht, für Kirche zu arbeiten.
Tja, was könnten denn dann die Konsequenzen sein aus Ihrer Studie und aus diesen Ergebnissen? Was können die Bistümer jetzt machen? Sie reisen ja jetzt quer durch Deutschland und stellen überall die Ergebnisse vor.
Ja, das ist richtig. Das Interessante ist, wenn ich die Ergebnisse vorstelle, wenn wir als Forschungsgruppe die Ergebnisse vorstellen, dann merken wir, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger zunächst mal sehr überrascht sind, wie zufrieden sie selber mit ihrer seelsorglichen Tätigkeit sind. Es scheint wohl irgendeine Stimmung zu geben in Deutschland, ich sage ganz bewusst in Deutschland, wo das seelsorgliche pastorale Personal nicht den Eindruck hat, etwas zu tun, was zukunftsträchtig ist. Und da den Hebel umzulegen, das scheint mir schon eine Aufgabe zu sein, die die Diözesen haben, aber auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger selber haben. Am Ende von solchen Veranstaltungen kriege ich häufig die Rückmeldung, es hat gut getan, dass wir uns einmal solidarisiert haben, in dem Sinne, dass wir etwas wert sind in unserem Beruf für unsere heutige Gesellschaft.
Was sind noch ganz wichtige Ergebnisse Ihrer Studie? Wo sind wir jetzt noch nicht drauf zugekommen?
Dass es ganz wesentlich ist, auch für die Zufriedenheit und auch für die Verkündigung des Glaubens, dass wir unsere Leute, die wir in der Seelsorge beschäftigt haben, so einsetzen, dass es ihren Charismen entspricht. Da sind wir noch nicht dran in unseren Diözesen. Wir setzen die Leute meistens ein, wo es irgendwelche Stellen hat, die besetzt werden müssen. Angesichts dieses großen pastoralen Umbaus müssen wir eher die Frage stellen, wo sind pastorale Notwendigkeiten und wofür haben wir die Leute? Und vor allem auch, wo haben wir Leute für Innovationen in der Pastoral, so wie die Menschen von heute sie brauchen? Und da haben wir eigentlich bisher noch viel zu wenig investiert und wir haben auch noch zu wenig in unserer Kirche, in unseren Diözesen umgebaut in Bezug auf diesen Einsatz von pastoralem Personal, wie es den Charismen, den Fähigkeiten, den Möglichkeiten und auch der Dynamik der Menschen von heute entspricht. Da müssen wir was dran tun.
Das war Professor Christoph Jacobs, Pastoralpsychologe und Soziologe aus Paderborn mit Einzelheiten aus der großen katholischen Seelsorgestudie mit mehr als 8000 befragten Seelsorgern. Vielen Dank.
Gerne.
Wie war das nochmal mit dem Pfingstmontag?
Pfingsten, kann man ja sagen, ist so das Fest des Einatmens und dann ist der Pfingstmontag das Ausatmen und das Durchatmen.
Professor Thomas Söding, das wünsche ich Ihnen also heute, dass Sie aus- und durchatmen können. Vielleicht mit dem katholischen Gottesdienst aus der Propsteikirche St. Ägidien in Braunschweig, der gleich folgt. Ich heiße Theo Dierkes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Pfingstmontag.
WDR 5 unterwegs. Der Natur auf der Spur.
Wir wandern mit Experten und Heimatforschern.
Kommen Sie mit und erfahren Sie Wissenswertes über unsere Region.
Ab in die Wildnis. In der Nähe von Bad Laasfe darf Natur noch Natur sein.
Im Ilsetal wird bewusst auf Forst und Landwirtschaft verzichtet. So verwandelt sich ein weitläufiges Gebiet zurück in eine Art europäischer Urwald.
Am Sonntag, den 31. Mai mit WDR 5 ins Ilsetal bei Bad Laasfe. Los geht's um 12.30 Uhr.
Genaueres zur Tour und zum Treffpunkt auf wdr5.de.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.